ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Eine neue Ausgabe SWR 1 Leute. Ich begrüße ganz herzlich Marc vom Ende. Einen schönen guten Morgen.
Ja, hallo. Ich freue mich besonders, hier sein zu dürfen. Danke.
Sie sind einer der wenigen Parfümeure Deutschlands. Wie viele gibt es denn von Ihnen eigentlich?
Es gab mal irgendwie eine Zahl von 500 in der Welt.
In der Welt?
Aktiv, ja, genau.
Ist ja echt nicht viel.
Also vielleicht sind es ein bisschen mehr, aber ja, so ungefähr.
Und wenn Sie irgendwo hinkommen, riechen Sie dann erstmal? Ist das so die Wahrnehmung, die bei Ihnen als erstes stattfindet? Wie ist es?
Also auf jeden Fall ist es so, dass es bei mir bewusster ist, dass ich da mehr Gedanken drüber mache, wenn ich einen Raum betrete, was rieche ich denn? Ja, ist halt dem Job geschuldet im Grunde auch, ja. Aber auch ein gewisses Interesse, das man eben auch hat dann.
Haben Sie schon mal eine Nase SWR genommen? Wonach riecht der SWR?
Naja gut, interessant im Eingangsbereich, aber das ist, ja, man hat eben diese Gerüche jetzt hier, zum Beispiel auch wenn wir jetzt hier im Studio sind, durch das Material, was hier so eingebaut ist.
Filz klebt an der Wand.
Genau.
Und er riecht wonach, wie würden Sie es beschreiben? Ich wüsste da gar keine Worte für.
Ja, aber ich habe jetzt hier, das ist so eine stoffliche Weichheit irgendwo, die ich hier rieche. Also es ist jetzt gar nicht so technisch, wie man das ansonsten von den Gerätschaften hier sieht. Mhm. Das riecht man nicht so wirklich, ne.
Ist das manchmal schwierig, Worte für das, was Sie machen, zu finden?
Das ist das Schwierigste wirklich überhaupt, ja. Also es ist, man kann sich da im Grunde aus allen Bereichen der Sprache bedienen, sodass man das erklären kann, wie ein Duft riecht. Und trotz allem bleibt es aber immer noch sehr subjektiv und jeder hat wieder da auch andere Wege daran zu finden und man muss sich dann, wenn man sich darüber unterhält, dann muss man genau ausloten und auch nochmal nachfragen, was meinst du denn damit? Weil da gibt es eben doch sehr viele unterschiedliche Beschreibungsmöglichkeiten.
Und ist es nicht sogar so, dass ja jeder sogar einen Duft anders empfindet? Also wir riechen ja alle und ein Parfum riecht ja bei jedem auch irgendwie dann nochmal einen Ticken anders.
Das kommt auch noch dazu. Also dass er anders riecht an jedem, liegt daran, dass jeder seinen eigenen Körpergeruch hat, der ja auch dann mit Einfluss nimmt. Und die Wahrnehmung ist dann auch wieder anders. Und man versucht natürlich, wenn ich jetzt einen Duft entwickle, den so zu entwickeln, dass er möglichst vielen Menschen auch gefällt. Aber das kann man nicht hundertprozentig sagen, weil jeder eben über Geruch und Erfahrung positive und negative Geschichten sozusagen im Körper hat. Und das Riechen funktioniert halt so, dass es der einzige Sinn ist, der nicht über die Großhirnrinde nochmal geht, sondern direkt ins limbische System. Und da sind unsere Emotionen. Und dementsprechend, wenn jemand mit einem Duft eine schlechte Erfahrung gemacht hat, dann kann man das auch nicht löschen so schnell.
Das bleibt dann haften.
Ja.
Hier kommen schon die ersten Fragen von den SW1-Hörerinnen und Hörern rein. Uns schreibt zum Beispiel Klöble aus Reutlingen. Schönen guten Morgen miteinander. Woher bekommen Sie die Düfte? Sind das denn alles natürliche oder künstlich hergestellte? Danke für eine Antwort.
Also dazu sage ich erstmal generell, dass das eine Mischung ist. Man hat einen gewissen Anteil an natürlichen Essenzen, aber eben auch das, was als synthetisch bezeichnet wird. Da muss man dann aber auch dazu sagen, dass dieses synthetisch oder künstlich und natürlich eine rein willkürliche Festlegung ist. Also gesetzlich gibt es da bestimmte Vorgaben, warum etwas natürlich heißen darf, wie zum Beispiel ein ätherisches Öl. Wobei ich ja sagen muss, ein ätherisches Öl ist ja so entstanden, dass man etwas aus der Natur genommen hat und dann einen chemisch-physikalischen Prozess das Ganze durchläuft, sodass man dieses ätherische Öl hat.
Das Natürliche wird dann künstlich.
Das darf dann zwar natürlich heißen, aber streng genommen ist es das ja auch nicht wirklich. Ja. Also wenn ich in den Garten gehe und dann die Blume rieche, dann ist es vielleicht noch Natur, selbst das ist nicht Natur, weil das auch irgendwelche Züchtungen sind. Also,
Was kommt denn dabei raus, wenn der Duft von frisch gemähtem Gras mit Zuckerwatte gemischt wird? Marc vom Ende, als Parfümeur sagen Sie...
Ja, dann riecht es nach Erdbeere halt, genau.
Wie denn das?
Ja, das ist verrückt. Das ist so eine Sache, das muss man halt einfach gemacht haben. Das ist also so auch, dass als Parfümeur, selbst wenn man die einzelnen Duftstoffe kennt, man nicht unbedingt vorhersagen kann, wenn ich das und das zusammengebe, in dem Verhältnis, dann passiert das. Das sind dann die Erfahrungen, die man eben sammelt, um dann zu wissen, okay, wenn ich jetzt einen Duft mit so etwas entwickeln möchte, dann wäre am günstigsten eben dieses Verhältnis und so müsste ich das zusammengeben. Und dann muss ich es ausprobieren, dann muss ich es riechen und dann sage ich, oh, jo, passt. Oder ich sage, nee, in dem Fall, weil ich noch was anderes dabei habe, hat sich das wieder verschoben, das Gefüge.
Das heißt, das ist wirklich eine Fitzelarbeit, da muss man ganz, ganz viel mischen und ganz viel ausprobieren.
Ja, genau. Das Mischen macht man dann später, wenn man dann als Parfümer arbeitet, nicht mehr selber. Da hat man eine Assistenz, die das dann erledigt und da ja, probiert man immer wieder, bis man irgendwann irgendwo landet, wo es dann gefällt.
Wenn wir das mal so aufdröseln, überhaupt diesen Duft von frisch gemähtem Gras rauszukriegen, wie geht denn das?
Das ist also in dem Fall ein Stoff, deswegen also ist es ganz gut, wenn man so ein bisschen chemische Hintergrundkenntnisse hat, der nennt sich Cis-3-Hexenol. Das ist ein Stoff, der tatsächlich auch im frisch gemähten Gras vorkommt, aber wir werden jetzt kein Gras mähen, um das zu extrahieren, sondern das ist dann eben einer von denen, was wir vorhin hatten, was wir dann als synthetischen Stoff bezeichnen. Und der riecht richtig nach frisch gemähtem Gras und ja, den kann man dann einsetzen.
Heißt, eine Zuckerwatte haben Sie natürlich auch nicht im Labor liegen.
Zuckerwatte haben wir auch nicht im Labor. Das ist auch ein Stoff, der sich in diesem Fall zum Beispiel Ethylmaltol oder Maltol nennt. Und diese Stoffe werden dann eben dafür eingesetzt, genau.
Da höre ich raus, Sie sind Chemiker.
Ich habe einen chemischen Hintergrund. In der Ankündigung stand, dass ich Chemie studiert habe. Also, dazu ist es aber nicht gekommen. Ich habe eine Ausbildung gemacht und wollte dann Chemie studieren und habe dann eben in dieser Firma, wo ich diese Ausbildung gemacht habe, das Angebot bekommen, eine Ausbildung zum Parfümeur zu bekommen, weil ich dann einen guten Riechtest abgeschlossen hatte und ja, so das Ganze gestartet und ich habe es nicht bereut. Es ist also wirklich ein toller Job.
Wie ist das denn, weil Sie den Riechtest gerade ansprechen? Was mussten Sie da zum Beispiel alles riechen? Weil die Nase ist ja die Grundvoraussetzung für Ihren Job.
Genau, also da riecht man bestimmte Stoffe, die auch in Parfums eingesetzt werden. Das sind dann diese Rohstoffe oder Duftstoffe, wie wir sie nennen. Das sind, wie wir auch angesprochen haben, teilweise natürliche, teilweise synthetische. Und dabei geht es gar nicht darum, weil man ja in dem Stadium noch gar nicht die Erfahrung haben kann, dass man jetzt genau benennt, was es ist, sondern dass man es besonders gut beschreiben kann und umschreiben kann. Das ist dann eigentlich viel wichtiger, als dass man das wirklich erkennt. Und was dann auch abgeprüft wird, ist, ob es bestimmte Teilanosmien gibt. Das heißt, dass man bestimmte Bereiche nicht riechen kann. Oftmals sind das irgendwelche Moschusverbindungen oder Sandelduftstoffe, die nicht gerochen werden. Und das wäre nicht so günstig, wobei es nicht verhindert, dass man auch ein Parfümeur werden kann. Aber besser wäre es, wenn das eben nicht der Fall ist. Also das ist so, diese Teilanosmien ist so ähnlich wie rot-grün-blind beim Sehen, wo die Leute dann eben rot und grün nicht wahrnehmen können.
Wie trainieren Sie die Nase? Das muss wahrscheinlich auch sein, oder?
Ja, das muss man. Streng genommen muss man das täglich machen. Man riecht dann blind diese Rohstoffe, die man hat, um sie dann zu beschreiben oder eben benennen zu können. Und das sollte man also wirklich regelmäßig machen, weil die Nase sich immer wieder erneuert und immer wieder muss man sich dem aussetzen, damit man da im Training bleibt.
Das heißt, Sie haben heute schon Ihren Riechtest gemacht?
Ja, heute noch nicht. Nee. Okay. Außer beim Betreten des Studios hier.
Ja, genau. Aber das heißt, Sie setzen sich wirklich jeden Tag hin und haben dann irgendwie 5 Sachen, wo Sie vorher nicht wissen, was es ist? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, genau. So 5 bis 10, also eigentlich so eher 10 Duftstoffe, die man riecht. Und dann hat man da ein Zitronenöl vielleicht dabei. Es könnte aber auch ein Orangenöl sein. Und da sieht man schon, also es ist natürlich dann im Zitrusbereich, eine Zitrone von einer Limette zu unterscheiden, das fällt dem Laien dann schon schwer und das sollte man dann aber dann als Parfümer dann schon irgendwann können, ja.
Gibt es da mal gute und schlechte Tage?
Das gibt's auf jeden Fall. Also es ist sehr stark abhängig von, sagen wir mal, wie man emotional so drauf ist, was man erlebt hat. Das beeinflusst auf jeden Fall. Und es ist interessant, wenn man eben an diesem Training so dranbleibt, dann merkt man, wie man so verschiedene Plateaus erklimmt, wo man dann sozusagen geruchlich doch noch mal ein bisschen besser geworden ist. Ich muss dazu auch sagen, weil es wird immer geglaubt, dass ich jetzt so eine super duper Nase habe, die also alles wahrnimmt. Ich bin garantiert, oder ich bin, das habe ich auch schon mal getestet, so im Durchschnitt. Also ich bin jetzt nicht übermäßig geruchlich begabt, aber das Training macht halt viel und schult dann die Nase.
Ihr Arbeitgeber behauptet, dass wir ihren Aromen und Düften bis zu 30 Mal am Tag begegnen. Kreieren Sie denn dann ausschließlich Düfte, Parfums oder sind das dann auch Waschmittel und Duschgel oder was kommt da alles zu?
Also das ist eine ganze Menge. Das ist nicht nur eben Parfums, also Eau de Toilette und dergleichen, sondern es ist im Grunde viel mehr Waschmittel und Shampoo, Duschgel, Creams, Lotions, Zahnpasta. Also da geht schon los. Und die Firma hat natürlich auch noch andere kosmetische Inhaltsstoffe. Das heißt, deswegen ist die Zahl sehr hoch, obwohl man den Namen der Firma nie gehört hat. Genau.
Welches Produkt ist denn dann am schwierigsten in Sachen Duft zu kreieren? Ist eine Zahnpasta leichter als ein Waschmittel?
Also mit Zahnpasta kenne ich mich nicht aus, weil das dann schon wieder im Aromenbereich ist. Da gibt es andere Gesetzesvorgaben. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass im Wäschebereich ist schwieriger ist im Grunde, weil so ein Produkt muss diesen Erwartungen des Kunden auch entsprechen, dass es eben einmal, wenn ich das aufschraube und drauf rieche, dass es gut riecht und dass es meine Wäsche sauber macht, dass es dann durch diesen Waschprozess läuft, dann muss es eben, wenn ich die Waschmaschine aufmache, gut riechen. Also da sind schon mal wieder Prozesse, die eben wo auch mit dem Wasser wieder Dinge rausgewaschen werden und dann muss es auf der Wäsche auch auf der nassen Wäsche noch riechen. Es muss im Raum gut riechen und wenn ich es aus dem Schrank nehme nach einer Woche, dann wäre es auch noch ganz gut, dass es ganz gut riecht. Also es ist schon anspruchsvoll.
Ja, klingt kompliziert. Jetzt sind wir gerade im Frühling angekommen. Wonach riecht für Sie der Frühling?
Also für mich ganz wichtig, da gehen die ersten Blumen auf und ich sag mal so, Maiglöckchen ist was dann schon fast in den Sommer geht, aber das sind so die Sachen, die man dann riecht. Also blumig, frisch, Leichtigkeit, so eine luftige Frische dabei, das ist das, was ich damit verbinde. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch so regional natürlich unterschiedlich. Und Gott sei Dank haben wir diese Jahreszeiten, wenn man jetzt immer im Gleichen lebt, tropischen Bereich, ja, sicherlich auch nett, aber man hat diesen Wechsel nicht.
Ist dann zu langweilig. Das schlechte Wetter ist ja auch für was gut. Kommen so viele Fragen rein schon von den SWR1-Hörerinnen und Hörern aus Hilzingen, schreibt uns gerade Michael zum Beispiel und sagt, seit April 24 habe ich nach einer Grippe mit einem negativen Corona-Test keine Geruchswahrnehmung mehr. Was kann ich denn tun, um sie wiederzuerlangen? Gibt es spezielle Trainingsmethoden oder Behandlungen? Ich könnte mir vorstellen, dass Michael damit nicht alleine ist.
Ja, das ist ein ganz übles Thema. Das ist auch eine Sache, wovor ich tatsächlich auch Angst habe. Gott sei Dank verschont geblieben. Das ist eben auch nicht nur mit Corona, sondern generell Viruserkrankungen können dazu führen, dass man den Geruchssinn verliert. Ich kann da nicht sagen, dass es helfen wird, aber was gemacht wird, ist tatsächlich, er sollte Duftstoffe nehmen, um sich wieder zu konditionieren sozusagen. Möglichst starke Sachen, sowas, was man bekommen kann, ist sowas wie dieses japanische Heilpflanzenöl.
Die Minze, ne?
Diese Minze.
Die brennt schön in den Augen.
Genau, und sodass man dann weiß, was man riecht und den Kopf sozusagen wieder oder die Nase wieder darauf dann sozusagen irgendwie wieder einspielen kann. Auch in der Küche vielleicht irgendwelche Gewürze, sowas wie Zimt und solche Sachen, die man eben, Duftstoffe, die man kennt und dann regelmäßig das wiederholen. Und das soll bei einigen zum Erfolg helfen, dass dann der Geruchssinn auch wieder zurückkommt.
Das heißt, auch wenn ich dort anfangs nichts rieche, dranbleiben und gucken, dass irgendwann wieder die Geruchsnerven etwas aufnehmen können.
Ja, richtig. Also, aber mehr kann ich da leider auch nicht sagen. Also, ja.
Wenn Sie drei Tipps weitergeben sollten, die jeder bei der Parfumauswahl beachten sollte, was ist denn ganz besonders wichtig?
Also, ganz besonders, also wenn man jetzt für sich selber auswählt oder als Geschenk? Oder
naja, wie ist das gedacht? Beides. Es wird ja oft ein Geschenk gekauft, ist wahrscheinlich gar nicht so einfach.
Ja, also fangen wir mal an mit, wenn ich für mich selbst einen Duft auswähle, dann sollte man sich auf jeden Fall Zeit lassen. Und man sollte nicht einen Duft einfach von dem Angeruch wählen, sondern man sollte ihn auf der Haut tragen und sich vielleicht 24 Stunden und am nächsten Tag, wenn das dann am Morgen dann nicht mehr gut auf der Haut riecht, dann sollte man Abstand davon nehmen. Und die Zeit sollte einem auch gegeben werden. Beim Geschenk, da wird schwierig, weil das ist halt tatsächlich so, jeder Duft riecht auf jedem Körper, auf jeder Haut wieder anders. Das kommt durch den Eingeruch, der dann noch mit reinspielt. Und da jetzt irgendwie zu sagen, so, der gefällt mir, der riecht bei mir gut, das kann bei dem man es schenkt, dann vielleicht völlig daneben gehen. Also da wäre ich vorsichtig. Trotz allem kann man sowas natürlich machen. Man sollte sich auch dafür dann die Zeit lassen. Und man wählt es ja dann aus, indem man etwas Gutes der Person tun möchte und es mit Liebe auswählt. Und dann, denke ich mal, ist das auch in Ordnung und wird dann hoffentlich auch wertgeschätzt.
Und manchmal vielleicht, was man riecht. Ich habe neulich eine Dame an der Stadtbahnhaltestelle getroffen, die roch so hervorragend, dass ich sie fragen musste. Sie fing dann schon an zu lachen und holte es gleich vom Handy raus und sagte, ja, ich werde nicht zum ersten Mal gefragt, das ist ein klasse Duft hier, guck mal, nimmst du den? Und dann habe ich es einfach getestet und wie Sie gesagt haben, einfach dann über Nacht auch mal drauf lassen, ob es an einem selber dann auch gut riecht. Wäre auch eine Möglichkeit, die Menschen einfach ansprechen wahrscheinlich.
Genau, das geht auch.
Gibt es denn No-Gos beim Parfümtragen?
Also die gibt es immer wieder. Wenn man so die Geschichte zurückgeht, gibt es immer welche Düfte, die sozusagen provozierend sind. Und diese gibt es auch heutzutage. Da geht der Trend jetzt im Moment in diese Nahost-Geschichte, wo wir jetzt diese ganzen Ambra- und Oud-Düfte haben, die dann halt wirklich so intensiv sind. Und das ist dann kulturell bedingt, dass es dann vielleicht in unseren gemäßigten Breiten in Europa vielleicht nicht ganz so gewünscht ist, wenn man im Theater sitzt und nebenan derjenige einen dann voll stinkt. Also ich trage zum Beispiel aus Jobgründen auch gar keinen Duft.
Ja,
ich trage dann schon mal, um es auszuprobieren, aber grundsätzlich trage ich keinen Duft, weil mich das dann auch ablenkt.
Genau, es könnte ja irritieren und dass es sich dann irgendwie mischt. Und dieses Ambre, was gerade ein Trend ist, wonach riecht das dann?
Das riecht im Grunde so holzig, wir sagen ambriert, das sind so Stoffe, die Ambra-Stoffe, die eigentlich vom Pottwal kommen, beinhalten. Oud, das ist das, was man auf Deutsch Adlerholz nennt, das ist so ein Holz, was von einem bestimmten Pilz befallen sein muss, damit es eben diesen intensiven Duft entwickelt.
Da ist weniger dann mehr.
Ja.
Billig versus teuer, lohnt sich immer das teurere Produkt, wie ist das?
Es ist schon so, dass die Inhaltsstoffe, die in ein Parfum gehen, eben auch mehr oder weniger wertig sind. Also ja, heißt natürlich nicht zwingend, dass alles, was teuer ist, gut sein muss. Also man sollte sich da auch auf seine eigene Nase verlassen und das ausprobieren. Und heißt eben auch nicht, dass alles, was günstig ist, schlecht sein muss.
Also ausprobieren.
Ausprobieren, ganz genau ausprobieren.
Ja.
Und letztendlich zu sagen, der Anteil des Parfums, was in einen Duft geht, ist halt eigentlich der geringste. Also oftmals ist es mehr Geld, was in die Werbung geht, als was in dem Fläschchen dann enthalten ist.
Gibt es Düfte, die einfach zeitlos sind?
Also da möchte ich jetzt gar nicht von einem Parfum sprechen, sondern von einem Stoff, der immer noch benutzt wird und eigentlich permanent benutzt wurde. Das ist ein Inhaltsstoff, der nennt sich Vanille. Und Vanillin ist der Hauptbestandteil in dieser Vanille. Und Vanillin kommt auch in der Muttermilch vor. Und deshalb ist das so ein Duft, der weltweit positiv mehr oder weniger wahrgenommen wird.
Ist dann wieder die Emotion, die damit verknüpft ist.
Korrekt, immer die Prägung.
Gibt es denn auch Düfte, die vielleicht nur zu bestimmten Altersgruppen passen?
Ich glaube, das ergibt sich einfach aus dem, was man kennt. Und wenn man die Musik der 80er Jahre mag, dann mag man vielleicht auch die Düfte, die damals getragen wurden.
Wenn sie
wurden.
Dann noch zu kriegen sind auf dem Markt. Manchmal verschwinden die dann ja auch.
Ja, das ist bedingt durch, dass Gelder nicht mehr zur Verfügung stehen oder die Marke dann halt nicht mehr weitergetragen wird.
Marc vom Ende bei uns in SWR1, Leute. Wie ist denn Ihr Verhältnis zu Grapefruit?
Gut, also das ist tatsächlich bei mir so, dass es in meinem Lebenslauf sozusagen sehr erfolgreich war. Und zwar Anfang der 90er Jahre hat man die Grapefruit noch nicht so wirklich in irgendwelchen Produkten gehabt. Und ich habe dann eine Grapefruit entwickelt, die in einem sehr erfolgreichen Shampoo gelandet ist. Und dadurch hat sich das dann auch gewandelt. Also es ist halt so, das ist ganz interessant. Wie ich eben sagte, Grapefruit war damals noch nicht zu finden. Man muss auch immer den richtigen Zeitpunkt haben, wann man etwas verändern kann. Wann ist, sagen wir mal, der Verbraucher akzeptiert das.
Mhm.
Und das kann man noch nicht vorhersagen. Das war im Grunde ein Glücksfall, aber das ist interessant zu sehen in der Geschichte der Parfümerie und was es so für Produkte gibt, wie da Wandel zu sehen sind.
Wie ist das denn? Klaut der eine Parfümeur vom anderen?
Streng genommen darf er das. Es ist sage ich mal, vergleichbar mit der Musik. Bei der Musik ist es im Grunde, kann man da noch bestimmte Bereiche schützen, dass man, ich weiß nicht, wie viele Takte man kopieren darf. Ansonsten muss man es nennen. Bei Parfum ist es komplett nicht patentierbar. Man kann es also nicht schützen. Streng genommen kann man kopieren. Aber man hat natürlich auch als Parfümer vielleicht den Anspruch, eigene Kreationen zu schaffen.
Wie haben Sie denn eigentlich, Sie haben eben mal behauptet, wobei ich das gar nicht so glauben kann, dass Sie eine durchschnittliche Nase eigentlich hätten. Wie haben Sie festgestellt, dass Sie auf Gerüche aber besonders reagieren?
Also das muss tatsächlich so sein, dass ich eben sehr bewusst auch schon als Kind mit Düften umgegangen bin und eben die Wahrnehmung dann sozusagen für Düfte immer hatte. Und das ist eine Sache, die dann im Grunde deswegen auch bei mir erfolgreich zur Ausbildung zum Parfümeur geführt hat, wo ich aber auch sage, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade, wenn ich mir unsere Schulsysteme anschaue, da spielt es überhaupt gar keine Rolle. Also es gibt keinerlei Unterrichtseinheiten, wo man irgendwie mal über Duft oder über irgendwas in der Richtung spricht oder da mal vielleicht irgendwelche Duftstoffe vielleicht riecht. Ich mache dann so gehe auch mal in Grundschulen, um dann so über sowas zu sprechen. Fände ich wichtig, dass sich da auch was ändern würde bei uns.
Das wäre dann in Bio oder Chemie, könnte man das irgendwo mal einbauen, oder?
Ja, richtig. Bio, Chemie, aber ja gut, dadurch, dass es so ein emotionales Thema ist, ist es spannend, dann auch die Reaktion immer zu sehen.
Sie haben ja sogar eine eigene Parfümeurschule gegründet, aus dem Mangel heraus?
Gut, es ist Bedarf da, aber es ist halt auch nicht, wir haben ja darüber gesprochen, wie viel Parfümeure es weltweit gibt. Es gibt halt nicht unendlich Bedarf. Das heißt, ich habe jetzt aktuell 5 Trainees, die ich eben schule und die ich anweise, wie sie bestimmte Düfte entwickeln können. Die müssen die Rohstoffe lernen, die müssen auch viel selbstständig sozusagen sich erarbeiten. Und das ist sehr spannend, weil diese 5 Leute kommen aus der ganzen Welt. Da ist jemand aus New York dabei, aus Südafrika, aus China, aus Spanien und aus Brasilien. Und dieser Austausch zwischen denen, weil die eben unterschiedlich kulturell geprägt sind, ist schon interessant. Man riecht einen bestimmten Duftstoff und jeder hat eine andere Geschichte dazu. Und jeder ist dadurch auch anders geprägt. Ich nehme mal ein Beispiel, Zimt. Für uns so mit Weihnachtsbäckerei in Europa verbunden. Der Amerikaner empfindet es als frisch. Da findet man das eben auch in den Kaugummi zum Beispiel. Ne?
Und, in Indien im Tee wahrscheinlich.
Genau. Ja. Also so sind die Unterschiede halt, wie man geprägt ist.
Ja, ganz spannend. Und jeder denkt natürlich bei Parfümeur gleich an den Film von Patrick Süskind. Und die Hauptfigur geht da durch Paris und nimmt Paris mit der Nase wahr. Wie ist das bei Ihnen? Wie ist es bei Ihren Schülerinnen und Schülern? Gehen die erstmal mit der Nase voran?
Das ist eigentlich ganz wichtig. Und das ist ganz wichtig, dass man neugierig bleibt und versucht eben Dinge zu erkunden und herauszufinden. Und das ist eigentlich das Wichtigste, was einen treiben sollte.
Es kommen so viele Fragen rein von den SV1-Hörerinnen und Hörern aus Schorndorf, schreibt dann zum Beispiel Steffen und sagt, Mensch, was macht denn der Gast, wenn er Schnupfen hat oder eine Atemwegserkrankung? Ist er dann arbeitsunfähig oder was macht man, bis man wieder riechen kann? Wie ist das?
Dann lege ich mich zu Hause und entspanne. Nein, das ist gar nicht notwendig, dass ich rieche, weil ich ja also ich arbeite auch international, da komme ich gleich nochmal drauf. Aber es ist ja so, dass ich im Grunde weiß, welche Duftstoffe ich zusammenfügen muss, um einen bestimmten Geruchseindruck zu erstellen. Das heißt, ich schreibe die Rezeptur, das ist vollkommen unromantisch, an einem PC. Ich sitze an einem Rechner und hacker dann sozusagen die Rezeptur ein und dann drücke ich auf den Knopf und dann wird es je nachdem, wofür ich arbeite, wird es dann vor Ort gemischt. Das kann in den USA sein, das kann aber auch in Singapur sein. Und dann bekomme ich von dort die Rückmeldung über Telefon, per Mail und dann wird mir gesagt, da fehlt noch ein bisschen Fruchtigkeit, dann drehe ich nochmal nach und so funktioniert das dann. Also ich kann ich auch mit Schnupfen. Das geht auch mit Schnupfen.
Ist so ein bisschen wie die Komposition von Beethoven, als er das Gehör verloren hatte, oder?
Richtig, genau. Der konnte dann immer noch seine Symphonien schreiben, obwohl er nicht mehr hören konnte.
Weil er wusste, wie es klingt.
Ja, richtig.
Und unser Thema Waschmittel schreibt Steffen dann noch weiter. Kann es denn sein, dass die Hersteller seit einiger Zeit weniger Geruchsstoffe in die Waschmittel geben? Ich habe den Eindruck, dass die Wäsche nicht mehr so gut riecht wie früher und im Laden stehen jetzt vermehrt Waschparfümflaschen. Eventuell will man hier den Verkauf anheizen. Was hat es damit auf sich?
Also ich könnte mir vorstellen, dass man da vielleicht Sparmaßnahmen ansetzt und deswegen vielleicht weniger Duft enthält. Da möchte ich jetzt keinem Hersteller sozusagen irgendwie was unterstellen.
Wobei das ja vielleicht gar nicht so verkehrt ist, wenn Dinge manchmal auch zu sehr riechen,
richtig,
oder?
Genau. Also vorhin habe ich ja gesagt, ich benutze selber auch kein Parfum. Ich benutze dann vielleicht mal am Abend irgendetwas, wenn ich eine bestimmte Aussage treffen möchte. Aber grundsätzlich mag ich es auch, wenn nicht alles ständig immer überall beduftet wird. Also auch wenn ich da natürlich irgendwie was verdiene, indem sowas verkauft wird. Aber für mich ist das vollkommen unangenehm, auch oftmals.
Mhm. Aus Überlingen schreibt uns Carina, es ist ja jetzt in, dass man Düfte nach Obst und Früchten statt nur Blumen in Parfums und Duschgels gibt. Ich fand damals ein Parfum sehr lecker, das den Duft von Tomatenblättern beinhaltete. Es hieß All About Adam, das Pendant war Eve und beinhaltete Apfel. Leider hatte ich mir das Männerparfum nie getraut zu benutzen. Als ich es endlich für mich kaufen wollte, war es leider abgesetzt. Können Sie sich vorstellen, dass man diesen herben und herrlichen Duft wieder verwenden könnte in einem Duschgel zum Beispiel, fragt Carina.
Also sowas wird tatsächlich auch gemacht. Ich wüsste jetzt für dieses Produkt nicht wirklich jetzt eine bestimmte Marke, die da auf dem Markt ist, aber das ist das, was wir als Phänomen sehen, dass also viele Dinge aus dem Fine Fragrance Bereich in andere Anwendungsgebiete auch übertragen werden. Das nennt sich dann Trickle Down. Also das heißt, es wird dann sozusagen umgewandelt, sodass es dann für ein Duschgel auch funktioniert. Also das passiert auch so etwas, ja.
Also das heißt, Carina muss einfach weiter suchen?
Ja.
Okay, bleibt manchmal nicht aus. Was sagen Sie denn überhaupt, wenn Sie gefragt werden, was Sie machen? Ist das Handwerk? Ist es Kunst?
Es ist eine Mischung aus beiden. Ich muss also die handwerklichen Dinge üben und lernen. Aber es ist eben auch dadurch, dass es eben die Emotionen der Menschen berührt, es ist eben auch schon eine Kunst, es eben so zu treffen, dass Düfte gefallen, und das ist dazu muss man so ein bisschen mehr nur sehen als die technischen Aspekte, sondern eben auch, was gefällt und welchen kulturellen Hintergrund haben die Leute, die die Düfte dann eben bekommen sollen.
Was könnte denn der nächste Trend sein? Sie sind ja manchmal Ihrer Zeit schon voraus.
Also was wir sehen ist, dass in der momentanen Zeit, und das ist auch in der Vergangenheit öfters gesehen worden, in Krisenzeiten, wir hatten 9/11 und danach kamen diese Cocooning-Düfte auf, weil die Leute sich eben nach Hause und sicher fühlen wollten. Und im Moment haben wir wieder auch ganz stark, ich habe vorhin von Vanille gesprochen, Düfte, die eben mehr Vanillegehalt haben, okay, also zum Wohlfühlen. Und das ist global zu sehen.
Cocooning roch wonach?
Cocooning roch im Grunde auch, hatte diese also blumigen Aspekte, aber mit zusätzlich eben diesen cremigen Vanille-Aspekten, Peru-Balsam, Benzoin, Siam, solche Dinge sind dann enthalten gewesen und macht den Duft dann eben weicher, angenehm auf der Haut riechend.
Marc vom Ende ist bei uns. Wir wollen mehr aus Ihrem Leben erfahren. Sie waren in einer Flugschule angemeldet und am nächsten Tag sollte es die 5. Flugstunde, glaube ich, werden. Und was passierte da am Abend des 17. August 2011?
Da bin ich halt auf dem Heimweg gewesen von nach der Flugstunde und ich war mit dem Motorrad unterwegs und das war innerhalb der Ortschaft und jemand hat mich übersehen, ist links abgebogen und hat mich dann mitgenommen und da bin ich dann halt unverschuldet dadurch mit Querschnittlähmung rausgekommen. Ja. Hat das Leben komplett verändert. Also es ist schon drastisch. Alles anders, alles neu lernen. Ist nach so vielen Jahren jetzt streng genommen immer noch Mist. Also, aber es ist nicht mehr zurückzudrehen. Also es ist halt.
Es gibt diese Sekunden im Leben, die man ungeschehen machen möchte.
Ja, geht nicht. Ja.
Wann sind Sie wieder aufgewacht?
Ich bin dann eine Zeit lang im Koma gewesen, bin dann im August ist es passiert, im September dann irgendwann wieder aus dem Koma zurückgekommen. Und dazu will ich nochmal was sagen. Also wenn man Angehörige hat, die im Koma liegen, man bekommt noch Dinge mit, auch wenn nicht komplett, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich eben Sachen wahrgenommen habe, die im Raum gesprochen wurden. Also möglichst positiv dann sein, wenn man diese Leute besucht. Ja. Und dann bin ich im September oder sowas, bin ich dann aufgewacht und da ist dann auch mal so ein Schutzmechanismus, glaube ich, vom Kopf her, dass mir das im Grunde auch noch nicht bewusst war, dass ich wirklich jetzt mit Querschnittlähmung dann bleiben werde.
Wann ist es Ihnen bewusst geworden?
Im Laufe der Zeit dann. Also das ist dann so, sag ich mal, Oktober oder sowas, dann war es dann schon irgendwie klar und dann, ja.
Und was ist das für ein Prozess, so etwas zu akzeptieren, zu spüren, der Körper funktioniert nicht mehr so, wie er immer funktioniert hat?
Also man lernt im Grunde komplett alles neu. Man muss lernen, wie sich wieder anzuziehen und das geht halt nur noch dann bestimmte Prozesse und so weiter und Abläufe muss man halt erstmal lernen. Dazu hat man dann, ich hatte dann Reha, das waren ein paar Monate, wo man dann das beigebracht bekommt, ja.
Wie hat Sie der Unfall verändert?
Ich würde sagen, ich bin dadurch demütiger geworden, weil man sich bewusst sein muss, dass durch einen Moment auf den anderen eben das Leben sich verändern kann und das sich bei mir verändert hat. Und dass man eben tatsächlich das genießen muss, was man genießen kann und sich auch um die Menschen kümmern sollte, die einem wichtig sind. Das sind so Dinge, die man dann im Vordergrund wieder hat.
Wie haben Sie es dann geschafft, sich den Traum vom Fliegen dennoch zu erfüllen?
Oh ja, das habe ich dann, lange Zeit hatte ich das ad acta gelegt, weil ich dachte, das war es ja jetzt, bis ich Freunde getroffen habe, die damals in Berlin gewohnt haben, Marie, die sind auch beide Piloten und die haben dann gesagt, warum machst du das nicht mehr? Ich sage, naja, bin im Rollstuhl. Nee, da gibt es aber Umbauten. Und ich habe jetzt so einen Umbau, wo ich dann das Seitenruder mit den Händen bedienen kann und kann jetzt fliegen mit meinem Tragschrauber.
Was ist das für ein Ding?
Das ist ein Tragschrauber, sieht aus wie ein Hubschrauber, aber ist kein Hubschrauber, sondern der Rotor dreht durch Autorotation.
Und wie weit können Sie dann damit fliegen?
Okay. Das ist schwierig zu sagen. Ich habe einen Tank von 100 Litern, einen Verbrauch von 15 Litern pro Stunde. Dann kommt es auf den Wind drauf an. Also sind schon ein paar hundert Kilometer, die man damit zurücklegen kann. Ja. Also ich habe mal eine Strecke von mir da oben, wo man der Flugplatz, wo der meistens untergebracht ist, ist Bienenfarm, von da bis nach Rügen geflogen und wieder zurück. Das waren dann so, war ich so 3,5 Stunden unterwegs mal.
Was für Innovationen gibt es da? Gibt es dann da Möglichkeiten, auch das auf die Straße zu bringen? Oder wie sieht sowas technisch aus?
Bisher noch nicht. Ich hoffe, dass sich da was tut, weil ich bin damit halt, wenn ich jetzt auch unterwegs bin, tatsächlich sehr effizient. Und wenn ich dann mit dem Gerät sozusagen nicht aussteigen müsste, sondern damit dann auch noch nach Hause fahren könnte, wenn es eben eine Zulassung hätte für den Straßenverkehr, dann wäre das schon genial.
Also es würde irgendwie gehen?
Ich weiß, dass es das gibt. Also in Tschechien kenne ich jemanden, der genau dieses Gerät hat, was ich auch habe. Und der fährt dann damit vom Flugplatz zur Tankstelle, tankt und fährt dann damit nach Hause.
Wir haben gerade über Ihren Unfall gesprochen, seitdem Sie querschnittgelähmt sind. Wie ist denn eigentlich der Alltag? Ich saß neulich, da war ein Aufzug kaputt und da kam jemand mit seiner Frau im Rollstuhl vorbeigefahren. Ich habe nur diesen entsetzten Blick gesehen, was es dann bedeutet, wenn man dann nämlich einen weiten Weg außenrum nehmen muss. Wie erleben Sie das?
Also weite Wege ist man gewohnt als Rollstuhlfahrer, ja, weil das sind dann halt immer irgendwie, man muss hinter das Haus, dann muss man noch übers Kopfsteinpflaster irgendwie rüber ackern wenn es dann überhaupt möglich ist. Also oftmals ist es leider gerade in Deutschland, ich bin ja nur auch international unterwegs, in Deutschland ist eins der schlechtesten Länder. Also jetzt in Berlin zum Beispiel, klar kann man da noch viel machen, wo ich da bin, aber es ist halt vieles nicht zugänglich, Türen zu schmal und selbst bei Neubauten wird es nicht beachtet, was eigentlich planungsmäßig sozusagen sein müsste. Ich kann, wenn ich jetzt mit einem Elektrofahrzeug fahre, die neuen Elektroladestationen, die jetzt gebaut werden, außer die Tesla-Stationen, die funktionieren, aber die anderen sind nicht zugänglich, barrierefrei zugänglich. Denke ich, das ist neu geplant. Wie kann sowas sein?
Woran liegt das?
Kein Bewusstsein leider. Also es ist halt nicht, ich meine, ich habe früher auch, als ich nicht betroffen war, logischerweise auch nicht auf sowas geachtet. Aber in solchen Planungsgremien sollte man doch auf jeden Fall darauf Rücksicht nehmen.
Jetzt haben Sie gesagt, Sie sind viel international unterwegs. Wo ist es denn gut? Wo können wir uns was abgucken?
Also das beste Land, was ich erlebt habe, ist tatsächlich USA diesbezüglich. Da wird alles so gemacht, dass man eben Zugänglichkeit schafft. Ich bin in Afrika unterwegs. Selbst in Afrika ist es besser als in Deutschland.
Denkt man gar nicht,
sorry,
oder?
Ist aber so. Ja, ja, das ist sehr traurig, wenn man bedenkt, dass Deutschland noch die drittgrößte Weltwirtschaft ist nach USA und China. Aber das Geld halt leider doch nicht da ist.
Wie kann es denn ins Bewusstsein reinkommen? Haben Sie da eine Idee?
Also, indem wir jetzt vielleicht darüber reden, zum Beispiel, dass die Leute mal darüber nachdenken, wo sie denn, wie sie, welche Schritte machen und wo sie dann über Stufen reingehen müssen. Und es ist ja nicht nur so, dass der Rollstuhlfahrer komplett ausgeschlossen ist, aber es ist ja auch für Kinderwagen und so weiter, wäre es ja sinnvoll, das einfach auch anders zu gestalten, unsere Umwelt. Und man kann eben auch nicht sagen, bei uns gibt es nur alte Gebäude, denn nach dem Zweiten Weltkrieg war ja eigentlich alles zerbombt und auch da wurde nicht Rücksicht drauf genommen, dass man so baut, dass es dann eben zugänglich ist für die Kriegsversehrten oder wen auch immer.
Wo halten Sie sich dann am liebsten auf?
Die skandinavischen Länder sind genial. Da gibt es in Norwegen gibt es tatsächlich solche Plattformen, wo man dann zum Angeln drauf fahren kann, weil man eben auf diesen runden Steinen dann mit dem Rollstuhl nicht kann. In Schweden, wenn ich in Stockholm in Hotel gehe, dann haben die eine ganze Etage mit barrierefreien Zimmern. In Deutschland gibt es maximal eins pro Hotel. Das ist wunderbar. Und wie gesagt, also Afrika, Südafrika, aber auch andere afrikanische Länder, es ist schon alles gut. Korea ist auch noch super.
Also okay. Interessant. Sie nehmen wahrscheinlich auch die unterschiedlichen Städte mit unterschiedlichen Düften wahr. Wahrscheinlich alleine, wenn Sie irgendwo in eine Stadtbahn, U-Bahn einsteigen, oder?
Richtig, genau. Da habe ich so ein Erlebnis gehabt, auch in Stockholm in der U-Bahn. Bin ich in diese U-Bahn gekommen und mir kam dieser Geruch entgegen. Du bist in Berlin. Also genau der gleiche Geruch, die gleichen Bremsen oder ich weiß nicht, woran es liegt. Denn in Paris habe ich auch gelebt, da riecht die Metro halt, also da kann ich mit dem Fahrstuhl, kann man da nicht rein, also da war ich noch zu Fuß unterwegs, riecht ganz anders, die haben Gummibereifung, aber die Stockholmer U-Bahn hat sofort Erinnerung Berlin bei mir wachgerufen.
Da wären Sie wahrscheinlich ein Kandidat früher für Wetten, dass gewesen, oder? Sie hätten dann die Duftstoffe bekommen und hätten sagen können, Metro da oder da.
Ja, stimmt. Ja.
Also herzlichen Dank erstmal für den Besuch heute Vormittag in SWR1, Leute. Parfümeur Marc vom Inn.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.